Der Peter Podcast. Hereinspaziert, hereinspaziert. Mein Name ist Gesine Kühne und diese Melodie im Hintergrund, die gibt heute das Thema vor. Zirkus. Der Zirkus kommt in die Stadt, hurra! Bunte Bauwagen auf einem staubigen Platz verschönern den öden Ort sofort. Vor dem großen rot-weißen Zelt steht ein Clown und lockt die Zuschauer in die Manege. Wenn ich den Begriff Zirkus höre, dann denke ich an unlustige Clowns und erinnere mich an meinen einzigen Zirkusbesuch. Damals war ich so um die 8 oder 9 Jahre alt und konnte mit allem, weder mit den Artisten noch mit den dressierten Tieren, etwas anfangen. Ich habe mich mal bei einigen Leuten umgehört und nachgefragt, was deren erste Assoziationen mit dem Begriff Zirkus sind.
Das Wort Zirkus oder der Gedanke an Zirkus weckt bei mir die Assoziation mit dem Kinderbuch Simp, der Hund, den niemand wollte. Da geht es um so einen kleinen Hund, der von seinem Eigentümer auf der Müllkippe entsorgt wird. Man sieht den so durch die Luft fliegen und da landen. Der es aber schafft, von der Müllkippe abzuhauen, weil die Ratten ihn da auch nicht wollen. Und am Ende landet er bei einem Zirkusclown, der auch gerade kurz vor der Entlassung steht. Und die beiden erfinden dann zusammen so einen Trick, wo der Hund als Kanonenkugel durch eine Kanone geschossen wird und auf einer Trommel landet, was ihm aber auch im Buch zumindest Spaß macht. Und dann wird der Clown doch nicht entlassen und am Ende des Buches sitzen alle Zirkusmitglieder, also Hund, Mensch, Löwe, Elefant zusammen beim Essen und feiern und bleiben für immer zusammen und sind glücklich. Wenn ich an tatsächliche Zirkusse denke, ist das eher anders. Das ist so ein beklemmtes Gefühl oder beklemmende Vorstellung. Stechender Stallgeruch, viel mehr Enge als diese suggerierte Freiheit, die manchmal mit dem Zirkusleben verbunden wird. Als Kind hatte ich auch gar keine Lust mehr, in den Zirkus zu gehen, weil ich es da immer irgendwie ganz gruselig fand.
Mein erster Kontakt mit Zirkus war, glaube ich, mit 5 oder 6, vielleicht auch 7. Und das, was ich mich so erinnern kann, ich hab's schon gemocht, die Tiere, die Lamas, vor denen man Angst hat, dass sie einen anspucken, deswegen wollte ich auch nie ganz unten sitzen. Die Schlangen, vor denen ich ganz doll Angst hatte, aber immer beeindruckt war, wenn die sich die wie so einen Schal um den Hals gewickelt haben. Und dann die großen Tiere natürlich, Löwen, Tiger, Elefanten. Ich fand's aber an sich echt cool, dass man dort so wilde Tiere sieht, ne? Bis mir dann irgendwann ja die Einsicht kam und ich akzeptieren musste, dass der Zirkus leider keine Wohltat für diese Tiere ist, eher schmerzhaft. Und das war auch der eigentliche Grund, weshalb ich dann im Endeffekt den Zirkus auch wirklich abgeschrieben habe.
Wenn ich an Zirkus denke, dann denke ich zuerst an den Geruch von Heu und von so Rindenmulch. So eine Mischung aus feucht und trocken. Ich habe das geliebt als Kind. Ich denke dann an das Todesrad, so ein rundes Ding, das auf einer Achse sich dreht und mit Menschen, die da drauf herumlaufen, ohne abzustürzen. Das hat mich schwer beeindruckt damals. Ich denke an Clowns, die ich nie verstanden habe und die ich ganz, ganz schlimm fand, auch weil die so furchtbar geschminkt waren und Kleidung trugen, die ich auch nicht verstanden habe. Und ich denke an etwas, was ich niemals vergessen werde. Ich denke an einen mit weichen Borsten bestückten langen Rüssel, der zwischen 2 Gitterstäben hervorlugte und sich mir entgegenstreckte, weil in der kleinen Stadt, in der ich damals gewohnt habe als Kind, der Zirkus, also die Rückseite des Zirkusgelände begehbar war. Also die waren halt auf einer Wiese und man konnte um die drumherum gehen. Und da stand so ein Wagen, ein Holzwagen mit Gitterstäben und Türen vor den Gitterstäben, also man konnte nicht wirklich reingucken, aber da waren dann auch Lücken, innen drin war es dunkel und aus so einer Gitterlücke reckte sich ein Elefantenrüssel. Und ich habe den auch angefasst, ich habe den gestreichelt und war natürlich geflasht als Kind und wusste, irgendwas haut hier nicht hin. Das ist ein Wagen, in den man nicht reingucken kann, also offensichtlich auch nicht wirklich rausgucken kann, in dem ein Tier steckte, was in meiner Vorstellung krass groß war und was auch krass groß ist. Ein Elefant ist groß. Und ich war begeistert und gleichzeitig geschockt. Sobald ich dann angefangen habe, auch wirklich zu denken und zu reflektieren, als ich älter wurde, habe ich beschlossen, nicht mehr in den Zirkus zu gehen. Es sei denn, dort findet nur so Trapezkunst statt. Das begeistert mich heute noch. Aber dieser Elefantenrüssel, der hat mich davon überzeugt, dass ich nie wieder in einen Zirkus gehen werde.
Meine erste Erinnerung an den Zirkus ist dann auch tatsächlich mein zweiter Zirkusbesuch. Ich war 4 Jahre alt und bin mit meiner Mutter in einen Zirkus in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, gegangen. Und diese sowjetischen Zirkusse sind, also es ist jetzt nicht so ein Zelt oder so, sondern eher so ein richtiges Stadion, also sehr groß und massiv und haben einen hohen Stellenwert auch gehabt damals. Und ich weiß noch, ich habe mich eigentlich sehr gefreut auf den Zirkusbesuch und ich meine, ich habe auch die Show genossen. Aber dann gab es diesen einen Moment, ich sehe das noch vor mir, wie diese Pferde hintereinander im Kreis hergaloppieren oder rennen. Auf einmal spürte ich ich habe so ein Mitleid verspürt mit denen. Also irgendwie ging das für mich nicht klar, dass die das da machen müssen. Weil ich irgendwie dachte, die wollen das eigentlich nicht. Dann war ich aber auch traurig und enttäuscht, dass ich den Zirkus nicht mehr mögen kann. Also ich habe nicht verstanden, warum diese Tiere da drin sein müssen und diese Sachen machen. Also irgendwie spürte ich, dass das nicht freiwillig von denen sein kann und dass es denen da nicht so gut geht dabei und den Zwang, den die da haben, war halt traurig, dass das Bestandteil des Zirkus ist, den ich eigentlich toll finde. Aber das mit den Tieren, das ging dann für mich wirklich nicht klar und dann ab dem Zeitpunkt hat sich das dann auch für mich erledigt mit dem Zirkus.
Als ich ganz klein war, weiß ich noch, dass ich einmal in einem Zirkus war, wo so Pferde waren. Und das fand ich dann auch eigentlich ganz toll so. Das hat mich total fasziniert, wie die da so im Kreis rumgeritten sind und so. Als ich dann schon ein bisschen älteres Kind war, konnte ich das dann mir schon wieder nicht mehr angucken, weil man wirklich sieht, dass die Tiere so schlimm außerhalb ihrer eigentlichen Gewohnheiten oder gehalten werden. Das ist einfach nicht vertretbar.
Ja, ich glaube, das hat wirklich auch was mit kleines Kind und großes Kind zu tun. Ja. Ne? Als kleines Kind ist man natürlich fasziniert von den ganzen Tieren, die du dann sozusagen hautnah erleben kannst. Auch und da gibt es ja immer in der Pause die Möglichkeit, die Tiere zu streicheln. Das ist immer,
und sind ja schon geschmückt, ja, auch mit das, so Glitzer und genau. So teilweise.
Ja, das hat so was Märchenhaftes, ja. Exotisches. Ne? Aber wenn du größer wirst, dann reflektierst du natürlich anders. Und dann siehst du das auch anders. Die Lebensumstände der Tiere, wie die Tiger in diesen kleinen Käfigen da eingepfercht sind, wo du weißt, die durchstreifen sonst die tagelang den Dschungel oder so. Dann ist man schon beschämt. Im Grunde auch durch sein Eintrittsgeld, das ermöglicht, dass das weiterhin stattfindet. Eigentlich gehört das verboten.
Ich wollte eigentlich bei dieser kleinen Umfrage die Tierquälerei noch aussparen, weil ich gleich ganz ausführlich mit Dr. Yvonne Würz von Peter darüber spreche. Aber man kann diese Gedanken einfach nicht ausklammern. Für viele Menschen ist das Erste, woran sie denken, wenn sie Zirkus hören. Da frage ich mich, warum das bisher nur auf Kommunalebene hier und da verboten ist, Wildtiere im Zirkus zu zeigen. Und es noch kein deutschlandweites Verbot dazu gibt. Wildtiere, generell Tiere, haben im Zirkus nichts verloren. Das ist meine Meinung und auch die von Dr. Yvonne Würz. In unserem Gespräch erfahrt ihr, warum. Hallo Yvonne.
Hallo.
Schön, dass du da bist und uns einen Einblick in das Zirkusleben gibst. Ich möchte jetzt von dir erstmal wissen, was genau deine Aufgabe bei Peter ist. Also wie wird deine Position bezeichnet?
Ich bin Fachreferentin im Bereich Tiere in der Unterhaltungsindustrie, spezieller im Bereich Zoo und Zirkus. Und das heißt, Ich kümmere mich um die Kampagnenarbeit, organisiere Demos mit, gebe Interviews zu dem Thema, kümmere mich darum, dass wir Pressemitteilungen rausgeben oder um Social Media Posts und.
Kannst du dich an dein erstes Mal Zirkus erinnern, falls du jemals überhaupt im Zirkus warst?
Also ich habe auch mal meine Eltern gefragt und die konnten es mir auch gar nicht so genau sagen, weil wir sowieso in der Familie Tierschützer sind und auch meine Eltern da schon immer das Bewusstsein hatten. Und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass ich jemals im Zirkus einen Zirkus besucht habe mit Tieren. Ich war dann aber dieses Jahr, als jetzt frisch Roncalli tierfrei geworden ist, da war ich dann tatsächlich, habe mir das mal angeschaut und das war ganz toll, nur mit Artisten und da hat auch nichts gefehlt. Also es war ein super Programm.
Okay, das heißt, du hättest schon eine Affinität zu diesem artistischen Programm.
Also das finde ich schon bemerkenswert, was die Artisten da leisten. Ich weiß nicht, es hat mir bisher nicht gefehlt unbedingt, aber ich wollte dann eben mal schauen, wie so ein Zirkus aussehen kann, jetzt nach der Umstellung auf komplett tierfrei.
Ja. Du und der Zirkus, du musst ja trotzdem vielleicht irgendwann mal so Gedanken darüber dir gemacht haben, dass du halt dann natürlich auch anfängst, in dieser Richtung zu arbeiten. Das wird ja nicht einfach nur so an dir vorbeigegangen sein, bloß weil du ihn nie besucht hast. Kannst du dich da so daran erinnern, wann so das erste Mal dir bewusst wurde, was das eigentlich für eine Schweinerei ist, Tieren gegenüber?
Also jetzt konkret im Bereich Zirkus kann ich es gar nicht genau sagen. Also wie gesagt, bei uns in der Familie ist schon viel Tierschutzhintergrund. Und ich bin auch relativ früh schon Vegetarier geworden als Kind, so mit 11 ungefähr. Und habe mich dann auch, dann habe ich mal ein Referat gegeben in der Schule so über Tierschutz und mich damit so beschäftigt. Und da fing das dann schon so langsam an. Aber das war jetzt noch nie konkret nur auf Zirkus oder speziell Zirkus irgendwie gemünzt. Und mein anderer Bereich ist ja auch Zoo. Und als Biologin habe ich eben auch im Rahmen vom Studium da mal ein Praktikum gemacht. Und da bin ich auch schon mit so einem kritischen Hintergrund reingegangen, habe mir das aber mal angeschaut. Und im Bereich Zirkus war mir aber schon immer irgendwie bewusst, natürlich, es gehört kein Elefant in den Zirkus.
Aber wie war denn das da im Zoo? Also gerade wenn du da die Erfahrung gemacht hast und kritisch rangegangen bist, wie fühlt sich das dann so an, wenn man dann halt wirklich mit diesem Tierschutz, mit dieser, ja, aus einer Tierschutzfamilie kommt und dann halt kritisch da schon hingeht? Ja, was passiert da, wenn man die Tiere in Gefangenschaft sieht?
Also es war schon eine Erfahrung, eine gute Erfahrung, da mal so hinter die Kulissen sehen zu können.
Warum eine gute Erfahrung? Kannst du das?
Weil ich schon auch gesehen habe, die gerade im Bereich Zoo denken ja viele, naja, da wird auch was für den Artenschutz getan, jetzt ganz anders als im Zirkusbereich, wo das ja ganz klar nicht der Fall ist. Aber auch da, wenn man dann mal genauer hinschaut, sieht man, dass es eben so um Profit und um Außen-Image auch vieles geht. Also auch wenn man dann mal in so einer Sitzung mit Zoodirektor sitzt und mitbekommt, wie dann Sachen diskutiert werden, ja, wie man den Zoo nach außen hin gut darstellen kann.
Das heißt, das ist alles nur Mittel zum Zweck, das Tier dort und Artenschutz wird gerne vorgeschoben.
Genau.
Und deshalb auch eine gute Erfahrung, weil du für dich halt dann nochmal so deine Wahrheit entdecken konntest, dass es halt einfach nicht geht, weil das Tier letztlich ausgenutzt wird.
Genau.
Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Und beim Zirkus, okay, das kennt man natürlich aus Pressegeschichten und so weiter. Dann geht dort mal ein Elefant stiften und tötet dann irgendwie Menschen. Und da wird natürlich auf das, ne, auf den toten Menschen hingewiesen und der Elefant ist der Böse. Aber dass da natürlich was ganz Perfides dahinter steckt, nämlich, dass der Elefant gefangen gehalten wird und letztlich irgendwie wahrscheinlich ein gestörtes Verhalten hat, dass das passiert, das lassen die Leute gerne eher aus.
Ja, es kommt aber auch immer mehr ins Bewusstsein. Mhm. Also es gibt ja auch jetzt schon einige Studien in den letzten Jahren zum Thema Zirkus, wo sich immer wieder zeigt, dass so rund 2/3 der Menschen in Deutschland ja gegen Wildtiere im Zirkus sind und auch zum großen Teil auch komplett gegen Tiere im Zirkus. Und auch wenn solche Unfälle passieren, klar, wenn jetzt, wie das, was du angesprochen hast, so ein dramatischer Unfall passiert, dass da auch Menschen zu Schaden kommen, klar steht das auch im Fokus. Aber das Tierleid ist immer mehr Menschen halt auch bewusst, auf jeden Fall.
Was meinst du, wie es da, also wie es dazu kam, dass da so ein Umdenken tatsächlich stattgefunden hat? Also weil man früher ging das ja irgendwie durch, ne? Der Zirkus kam in die Stadt, oh toll, guck mal, die haben Tiger und Elefanten dabei, da haben wir noch nie gesehen. Und jetzt ist es halt wirklich so ein Affront eigentlich, ne? Dass man denkt so, wie könnt ihr nur Tiger und Elefanten mitbringen?
Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, also oft wird ja auch gerade von Zirkusseite behauptet, es ist so eine Tradition und Tiere gehören in den Zirkus und es ist ein Kulturgut. Aber ja, man muss sich anschauen, wie der Zirkus entstanden ist. Es gab damals nicht die Möglichkeiten, Elefanten zu sehen. Und heute kann jedes Kind tausende Videos bei YouTube oder Dokumentationen oder was auch immer sich anschauen und Elefanten anschauen im echten Lebensraum von ganz tollen Naturschützern oder Naturdokumentarfilmern gefilmt. Und da braucht man jetzt nicht mehr den kleinen Zirkus, der da durch die Städte tingelt, um da mal einen Elefanten zu erleben. Und das ist einfach nicht mehr notwendig und hat ja auch damals schon ein vollkommen falsches Bild so gezeichnet.
Ja, zum Beispiel, dass Elefanten Kopfstände machen, genau, was sie eigentlich nicht
das
machen.
Braucht heute kein Mensch mehr und ja, dadurch wird sich das langfristig auch einfach nicht mehr durchsetzen.
Es gibt wirklich, ich habe da auch ein paar Dokus angeguckt, gerade was so die Demonstration gegen Zirkusse angeht. Das ist weit verbreitet, also auch gerade in Deutschland, sich dagegen einzusetzen, was Wildtiere angeht. Du hast aber auch gesagt, generell Tiere, weil es gibt ja noch diese kleinen Tiernummern, sowas mit Hunden und so weiter. Ist das genauso No-Go oder kann man das nicht auf einer Ebene sehen?
Ja, man kann es, also natürlich ist es auch ein No-Go. Mhm. Es ist nochmal auf einem anderen Level. Wildtiere sind natürlich ganz besonders, leiden ganz besonders, weil sie einfach nicht domestiziert und nicht an das Leben in Menschenart angepasst sind. Aber auch domestizierte Tierarten leiden unter denselben Missständen im Zirkus. Also auch ein Pferd wird ständig von A nach B transportiert, von Stadt zu Stadt, wo der Zirkus auftritt. Auch ein Pferd steht ja, fast rund um die Uhr in der kleinen Box, außer wenn es mal trainiert wird oder auftritt und wird dressiert und auch hart dressiert dann zum Teil. Also das sind dann sehr, sehr ähnliche Probleme und deswegen sind wir auch gegen andere Nummern mit Tieren.
Ja, du hast Dressieren gerade schon gesagt, das ist ein gutes Stichwort. Wie läuft denn so eine Tierdressur ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da gibt es verschiedene Hilfsmittel, je nachdem auch welche Tierart dressiert wird. Bei Raubtierdressuren wird da mit der Peitsche zum Beispiel gearbeitet oder mit einem Stock. Die Dresseure sagen dann, behaupten dann auch gerne, das ist ja alles, das wird, ist nur so ein Antippen oder ein Zeigestock. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Videos hinter den Kulissen, die dann zeigen, wie die Tiere auch wirklich brutalst geschlagen werden damit. Und beim Elefanten ist es so, da wird zum Beispiel der Elefantenhaken benutzt. Das heißt, das ist so ein Haken mit Metallende und sieht vielleicht für den Laien relativ unscheinbar aus. Es hat aber ein spitzes Metallende und die Trainer wissen dann auch ganz genau, wo sie die Elefanten berühren und schlagen müssen, damit das den Tieren wirklich wehtut. Also an sehr sensiblen Stellen wird das auch eingesetzt und schon von klein auf auch. Und die Tiere lernen dann eben den Gehorsam, auch gewaltvoll von Anfang an und lernen dann zu spuren sozusagen. Und auch schon das Mitführen von diesem Elefantenhaken löst dann schon Angst bei den Tieren aus.
Klar, das ist halt eine Konditionierung.
Genau,
ne?
Das wird dann damit verknüpft auch.
Die Dressur allein ist ja aber auch nicht das, was so schlimm ist. Also klar ist schlimm, aber die kleinen Ställe, kein Auslauf und der Transport sind super schädlich für die Tiere. Was passiert mit denen?
Also wenn wir jetzt nochmal auf die Elefanten kommen beispielsweise, das sind ja Tiere, die in der Natur daran angepasst sind, stundenlang umherzuwandern in ihren Familienverbänden auf der Suche nach Nahrung. Und gerade bei Elefanten ist das eben sehr, sehr schädlich für die Gelenke, wenn man die jetzt auf einen Transporter bugsiert und mit dem Transporter da umherfährt, weil die Tiere einfach rein von ihrer Anatomie her auch gar nicht dafür gemacht sind, auf einem Auto durch die Gegend gekarrt zu werden. Das heißt, das geht auf die Gelenke, genauso wie auch die Dressur und die Kunststücke, also so ein Kopfstand beispielsweise, schädigt die Elefanten einfach, also es ist extrem gesundheitsschädlich für die Tiere. Und genauso auch die Transporte zum Teil. Ein anderes Beispiel wären Giraffen, die auch ja, eine sehr sensible Wildtierart sind, mit extrem hohen Ansprüchen, also wirklich sehr schwer zu halten. Und die jetzt in einen Transporter zu verfrachten, die sind ja, ich weiß nicht, 3, noch was Meter groß. Das heißt, da gibt es nochmal ganz spezielle Anforderungen. Die Tiere haben auch einen Stoffwechsel, der, das heißt, von den vom Stoffwechsel der Giraffen her müssen die Tiere möglichst stehend transportiert werden.
Das aber heißt, sie dürfen eigentlich nicht sich so einen Hund hinlegen.
Nicht runter ablegen oder gebückt transportiert werden. Und das ist auch rein von den, ja, von den Transportbedingungen her.
Gibt's ja, also ich meine, du kommst ja durch keine Autobahnbrücke mehr durch und genau. So. Ne? Funktioniert und nicht.
Deswegen ist auch der Transporter eben wirklich ein großes Problem bei vielen Tierarten.
Du hast jetzt die Giraffe und den Elefanten besonders angesprochen. Das sind ja nun Tiere, die in unseren Breitengraden nun außer im Zoo nicht vorkommen. Spielt das auch nochmal eine Rolle, was so die Witterung angeht?
Ja, das kann auch noch ein Problem sein. Gerade auch im Winter, da muss man natürlich höllisch aufpassen mit den Temperaturen. Wenn es eiskalt ist, trotzdem mittlerweile machen ja viele Zirkusse auch Weihnachts- oder Winterzirkusse. Das heißt, es wird nicht mehr pausiert im Winter, weil es muss ja zusätzlich auch noch, müssen ja noch Einnahmen generiert werden. Und ja, wenn es draußen kalt ist, dann können die Tiere nicht stundenlang draußen stehen, ohne vielleicht auch Schäden zu nehmen. Das heißt, sie sind dann vielleicht noch länger auch eingesperrt oder auch angekettet im Stallzelt. Ja, das ist alles andere als optimal, natürlich auch klimatisch dann für die Tiere.
Ja, nun habe ich mich, also habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe ein paar Dokumentationen angeschaut und da gab es zum einen immer wieder also den Vorwurf, dass nicht genug Auslauf da ist. Es gibt aber trotzdem Zirkusse, die das haben und mit sich bringen und so, dass der Paddock groß genug ist für die Elefanten zum Beispiel. Ist das dann ein bisschen besser oder ist das einfach nur, ja, eigentlich geht es auch nicht, weil die wirklich einfach Kilometer lang durch die Steppe laufen oder wo auch immer die Elefanten lang laufen und so ein quasi quadratisches Auslaufgebiet einfach wirklich immer noch komplett an deren Bedürfnissen vorbei ist.
Ja, also gerade bei Elefanten, die brauchen wirklich so viel Bewegung, dass auch in den meisten Zoos schon, selbst wenn ein Zoo ein paar tausend Quadratmeter Auslauffläche hat, selbst dann erkranken die Tiere da häufig an Gelenkerkrankungen, an Fettleibigkeit auch. Das sind große Probleme und infolgedessen sterben die Tiere dann auch früher als in der Wildnis quasi. Und kein Zirkus kann da so eine Auslauffläche oder so eine Beschäftigung einfach bieten, wie die Tiere das normalerweise bräuchten.
Was mir auch in diesen Dokumentationen aufgefallen ist, ist der Begriff des Webens, der immer wieder genannt wird. Kannst du das kurz erklären, was damit gemeint ist?
Das Weben ist eine Verhaltensstörung bei Elefanten. Das heißt, das ist so eine Art rhythmisches Hin- und Herschaukeln mit dem Kopf oder auch mit dem ganzen Körper. Teilweise machen die Tiere auch mal so einen Schritt mit den Vorderbeinen vor und zurück. Und das ist eine ganz typische Verhaltensstörung bei Elefanten, die nicht in der Natur vorkommt, sondern eben nur in Gefangenschaft, in Zirkussen ganz drastisch, in Zoos aber auch. Und das ist wirklich ein Ausdruck von seelischem Leiden bei diesen Tieren und wird häufig auch von den Zirkussen so abgewiegelt im Sinne von, das machen die, wenn wir die füttern, kurz davor, dann freuen die sich so.
Ja, ja. Das ist, ich wollte gerade fragen, wie die das argumentieren, dass, genau, also, dass da wirklich offensichtlich eine Verhaltensstörung da ist.
Das ist aber so, das sind dann so die Ausreden, die dann angebracht werden. Das Weben ist ganz eindeutig mit schlechten Haltungsbedingungen verknüpft und zum Teil auch mit ja, psychischen Erlebnissen, weil alle Wildfänge, die wir in alle Elefanten in deutschen Zirkussen sind ja Wildfänge. Und das sind dann Tiere, die häufig aus Fangaktionen stammen, wo teilweise die ganze Familie ausgerottet wurde und dann nur die Jungtiere eingefangen werden, die dann miterlebt haben, wie ihre Familie getötet wurde. Und das sind dann so dramatische Erlebnisse und das kann dann auch häufig dazu beitragen, dass die Tiere eben dieses Weben entwickeln.
Verhaltensstörung ist natürlich schon sehr ausgeprägte Form von Stress und Stressanzeichen. Wie können wir denn noch sehen, dass Tiere gestresst sind? Also gibt es da Merkmale, worauf wir mal genau achten könnten?
Ja, das sind eben vor allem die Verhaltensstörungen. Das ist natürlich anders auch schwer zu messen, den Stress. Aber das ist so das Allerhäufigste. Also bei Elefanten das Weben, bei Raubkatzen gibt es noch die Verhaltensstörung, dass sie ständig auf- und ablaufen am Käfigrand. Das ist das sogenannte Pacing.
Und lustigerweise hat sie in unserer Sprache als das Tigern, ne? So,
ja, genau.
So
hin und auf und ab tigern.
Genau, ja. Man tigert so hin und her zum Denken auch. Also letztlich haben wir das in unserer Sprache als was Positives umgewandelt, obwohl es eigentlich eine Verhaltensstörung ist. Mhm. Bisschen absurd.
Ja.
Gut. Was würden Hunde zum Beispiel, gestresste Hunde, für Merkmale aufweisen? Wie kann man es da entdecken, dass der es zum Beispiel in einem Kleintierzirkus auch nicht so gut hat? Gibt es da auch eins?
Bei Hunden, da fällt mir jetzt spontan gar nicht. Also okay. Wahrscheinlich wie beim Hundehalter, dann vielleicht auch jaulen oder.
Aber es ist definitiv bei diesen Großwildtieren hat es ganz oft mit, ja, so eine Art Hospitalismus ist es doch, oder?
Ja, es hat häufig mit Bewegung zu tun, gibt aber auch andere Merkmale, also bei Giraffen beispielsweise, gibt es eine Stereotypie, also eine Verhaltensstörung, das Lecken. Also die lecken dann zum Beispiel an den Zaunpfosten ständig dran rum. Und das ist bei Giraffen so eine typische Verhaltensstörung.
Okay.
Wo man jetzt als, wenn man da jetzt auch einfach mal irgendwie dran vorbeikommt an so einem Zirkus und vielleicht sieht und beobachtet, die Giraffe leckt da irgendwie was ab, dann denkt man sich ja vielleicht auch gar nichts Schlimmes dabei.
Nee, ich glaube, dieses Hin- und Herschaukeln, das ist irgendwie angekommen, aber ja, von einer Giraffe, die den Zaunpfahl ableckt, wäre ich jetzt erstmal nicht so schockiert.
Und genauso auch von Pferden hatten wir es ja eben schon. Und auch bei Pferden kann man das sehen, dass sie eben auch schon so hin und her schaukeln und auch ähnlich wie beim Weben Verhaltensstörungen zeigen, weil ja, die genauso eben Tag für Tag da in den Boxen stehen.
Ich muss wieder auf die Dokus zurückkommen, weil ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe und das halt spannend finde, wie dreist gerade Zirkusfamilien dagegen argumentieren. Und da war eins der Argumente ja, naja, die kennen das ja gar nicht anders. Die sind ja quasi in Gefangenschaft geboren bei uns. Die gehören mit zur Familie. Was sollen die da draußen in der Wildlaufbahn quasi?
Ja, das ist so ein ganz häufiges Argument, was zum einen natürlich dreist gelogen ist, weil jetzt gerade Elefanten sind nun mal nicht in Gefangenschaft geboren, sondern wirklich der Wildnis entrissen. Und auch andere Tiere, die in Gefangenschaft gezüchtet wurden, speziell für den Zirkusbetrieb, also ganz, ganz häufig bei Raubkatzen, bei Löwen, bei Tigern ist das der Fall, die werden zwar in Gefangenschaft geboren, aber sind keine domestizierten Tiere. Also das heißt, es sind keine Tierarten, die durch jahrhundertelange Domestizierung daran gewöhnt sind, dass sie mit dem Menschen leben. Also jetzt nicht wie die Hauskatze oder der Haushund, sondern es sind und bleiben wilde Tierarten, die immer noch ihre natürlichen Instinkte haben, die also immer noch jagen wollen, die sich bewegen wollen und nicht dafür gemacht sind, dass sie da in der Manege vorgeführt werden oder auf dem Transporter stehen.
Nun gibt es ja zumindest ein bisschen Bewegung auch seitens der Politik. Ich habe mir aufgeschrieben, den 13. Oktober 2005. Ich lese das einfach mal kurz ab, weil da gab es so einen, na, Beschluss war es nicht wirklich. Ich lese jetzt einfach mal vor. Am 13. Oktober 2005 hatte das Europaparlament in Brüssel über einen Antrag der Europaabgeordneten Doris Pack, CDU, abzustimmen. Im Antrag wurde formuliert, dass der traditionelle Zirkus ein Bestandteil der europäischen Kultur sei. Es wurde gefordert, dass den traditionellen Zirkussen mehr Anerkennung und Unterstützung zuteil werde. Bei der Abstimmung wurde festgestellt und beschlossen, dass beim klassischen Zirkus Dressurdarbietungen mit Wildtieren und domestizierten Arten zum festen Bestandteil gehören. Dem Antrag wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Das heißt, vor 13 Jahren wurde im Europaparlament beschlossen, dass Zirkus Tradition hat und deshalb das alles erlaubt ist. So, das eine. Dann aber kam es zumindest in Österreich erstmal zu einer Sonderregelung, nämlich dort gab es ein oder gibt es seit dem 1. Januar 2005 ein generelles Wildtierverbot. So. Zum Glück ist aber der Zirkus ja definitiv nicht mehr in so schönem Licht wie noch vor 13 Jahren, sondern es hat sich ein bisschen was geändert. Was denn genau? Gibt es irgendwelche politischen Neuerungen?
Also in Deutschland haben wir ja leider immer noch kein Wildtierverbot. Da gab es jetzt schon mittlerweile 3 Bundesratsentschließungen, aber es hat sich trotzdem noch nichts getan. Also es ist jetzt, gibt leider immer noch kein Verbot, aber in vielen, vielen anderen europäischen Ländern, es müssten jetzt 27 Länder sein, die zum Teil aber auch noch an der Umsetzung arbeiten, also wo es jetzt auch noch nicht ganz final fix ist, haben wir schon verschiedenste Verbote auf unterschiedlichen Levels. Also es gibt 3 Länder in Europa, wo sogar komplett alle Tiere im Zirkus verboten sind. Und dann gibt es noch viele andere mit Wildtierverboten, die dann auch verschieden ausgestaltet sein können. Also dass dann bestimmte festgelegte Wildtierarten verboten sind oder dass die Nachzucht von bestimmten Tierarten verboten ist beispielsweise. Also da gibt es verschiedene Regelungen.
Weißt du, warum es in Deutschland so schwierig ist, das durchzusetzen?
Also es haderte bislang sehr an der CDU. Da war der ehemalige, mittlerweile ehemalige Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, Volker Kauder, der sich da sehr dagegen eingesetzt hat. Und es konnte eben immer noch verhindert werden, dass es da im Bundestag dazu kam, dass das durchgesetzt wurde. Aber wir hoffen natürlich in absehbarer Zeit, dass das auch in Deutschland dann endlich durchgesetzt wird.
Macht ihr da irgendwie, also pusht ihr als Peter da besonders? Steht ihr da immer wieder auf der Politikmatte und sagt, so, jetzt aber? Oder habt ihr da gar keinen?
Doch. Also klar, mit Petitionen oder auch direkt, dass wir versuchen, da über die Politiker das zu thematisieren, in den Ministerien zum Beispiel, Appelle an Julia Klöckner zum Beispiel. Und ja, da sind wir auf jeden Fall immer dran. Und weil es ja bisher auf Bundesebene noch nicht geklappt hat, gibt es ja jetzt auch so den Trend fast schon so ein bisschen, dass zumindest die Städte
das, auch... Ich wollte gerade sagen, zumindest Bundesebene klappt nicht gut, aber ich weiß nicht, ob man auf Landesebene gehen kann, aber definitiv Städte weigern sich ja, Zirkusse quasi aufzunehmen in ihrer Stadt.
Genau, also zum Teil haben die Städte da ja auch schlechte Erfahrungen einfach mit den Zirkussen. Weil dann die Plätze zum Beispiel nicht gut hinterlassen werden oder es zu Unfällen kommt, wie in Buchen mit dem Elefantenausbruch zum Beispiel. Und ja, da gibt es jetzt immer mehr Städte, die den Zirkussen die Auftritte untersagen, also zumindest auf den öffentlichen Flächen. Auf Privatflächen kann man da natürlich nichts machen. Aber da haben wir auch eine Liste auf unserer Homepage und das sind jetzt mittlerweile über 100 Kommunalvertretungen, die das so schon versucht haben. Die Zirkusse wehren sich da aber natürlich auch und versuchen dann auch dagegen zu klagen und sich wieder einzuklagen. Also das ist so ein bisschen so ein Hin und Her immer noch. Also es braucht trotzdem, es ist jetzt nicht die Lösung mit den kommunalen Verboten, sondern wir brauchen trotzdem nach wie vor noch das deutschlandweite Verbot auf jeden Fall.
Circa 300 Zirkusse gibt es in Deutschland. Das ist eine ganze Menge, wenn man sich das mal so vorstellt, wie die überall ihre Zelte aufschlagen und dann vielleicht doch noch Tiere dabei haben. Einer der größten aber, du hast ihn auch schon erwähnt, ist der Zirkus Roncalli und der ist jetzt Veggie. Also es gibt keine Tiere mehr und sogar Essen auf dem Platz ist Veggie oder vegan.
Als ich da war, leider noch nicht. Da haben wir vergeblich danach gesucht.
Aber das haben sie jetzt auch eingeführt. Denkst du, das ist ein gutes und vor allem wichtiges Beispiel für die zu anderen Zirkusfamilien? Oder sind die einfach alle so in ihrem Traditionsding engstirnig, dass da eh nie was passieren wird? Außer Aussterben der Zirkusfamilie. Ups.
Ja, schwierig. Also ich glaube, Engstirnigkeit ist schon so ein gutes Stichwort auf jeden Fall. Also so wie ich es mitbekommen habe, Roncalli wird zum einen von der einen Seite natürlich sehr dafür gefeiert für die Entscheidung, sagt aber selber auch, es ist kein Kniefall vor Peter, so hat das mal ausgedrückt. Und von der anderen Seite wurde Roncalli ja auch dafür kritisiert, auch von Zirkusunternehmen. Aber ich glaube, es ist jetzt eine Vorreiterrolle. Also wenn jetzt andere Zirkusse danach ziehen, vielleicht und dadurch dann eben auch ja, nochmal neue Besucher gewinnen können. Mhm. Das wäre natürlich super.
Ja, klar. Also ich meine, klar, wenn Roncalli jetzt irgendwie Erfolgsgeschichte schreibt, dann letztlich müssen die ja überleben. Das heißt, sie müssen irgendwie Geld generieren. Und vielleicht zwingt es die dann auch dazu, die Tiere abzuschaffen, weil das macht sich, bin mir sicher, in deren Einnahmen bemerkbar, dass ja, immer mehr
das
Leute
boykottieren. Ja, das ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, ja, auf jeden Fall. Und sie arbeiten ja auch mit diesen Hologrammen, also versuchen auch neue Techniken mit einzubinden. Mhm. Und das zeigt ja auch, dass man da jetzt nicht stehen oder sich nicht drauf ausruhen darf, dass man da fünfmal mit den Pferden im Kreis irgendwie, die Pferde im Kreis oder die Kamele im Kreis treibt. Das zieht heute kein Publikum mehr an, sondern man muss sich schon noch was Neues einfallen lassen, ja, einfach.
Ja, es wirkt tatsächlich, entschuldigt bitte, liebe Zirkusfamilien, aber ihr wirkt sehr reaktionär, ne? Also ja, das ist was in, ich habe das, glaube ich, aufgeschrieben, ja. Also der Erfinder, ne, Philipp Astley, hat von 1742 bis 1814 gelebt. Daher stammt quasi der klassische Zirkus. Bisschen veraltet für unsere neue Zeit. Nun gibt es genügend Zirkusse, die wilden Tiere abgeschafft haben und halt mit kleinen Tieren performen. Du hast gesagt, es geht halt auch eigentlich nicht klar, weil da halt ähnliche, ne, Methoden angewandt werden. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen, weil ich an so Freunde denken muss, die ihren Haustieren durch Klicker oder sowas Tricks beibringen. Ist das nicht ähnlich oder kann man das wirklich nicht vergleichen?
Das ist vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie genau so ein Zirkus dann seine Hunde trainieren würde. Aber man muss dann eben im Hinterkopf behalten, es ist was anderes, ob ich jetzt privat bei mir meinen Hund im Wohnzimmer so ein bisschen trainiere, mit Klicker vielleicht, und dann bekommt er ein Leckerli. Mhm. Und das mache ich abends vielleicht mal 5 Minuten und dann ist auch wieder gut. Und wenn ich als Zirkus so eine Nummer habe und die Tiere müssen funktionieren und die Tiere müssen vor eventuell auch größerem Publikum von 100 Menschen auftreten, dann noch mit dröhnender Musik im Hintergrund, reisen dann auch mit der Zirkusfamilie mit, also sind dann da auch ständig diesen Stress wieder, ja, unterlegen, dass sie da eben mitreisen müssen und funktionieren müssen, ja, weil das Zirkusprogramm muss ja dann stattfinden. Und ja, laute Musik, Publikum, das ist nicht vergleichbar mit 5 Minuten Training im Wohnzimmer.
Stimmt, das haben wir bis jetzt ausgelassen, dass ja die Geräuschkulisse auch unglaublicher Stressfaktor ist, weil sie so groß ist. Mhm. Und du sagtest, das Training und so weiter, das heißt, so ein Hund oder was auch immer für ein Nicht-Wildtier hat ja auch wie eine Art Arbeitstag dort im Zirkus und kann nicht mehr Tier sein, sondern muss funktionieren. Mhm. Das verstehe ich. Dann weiß ich da auch den Unterschied. Du hast Roncalli besucht. Findest du so Zirkus und Artisten generell wichtig als Unterhaltungsbranche? Also ich meine, es gibt das Kino, es gibt dies, das, irgendwas. Und Zirkus gehört da weiterhin dazu. Sollten wir uns das angucken? Sollen Menschen als Artisten arbeiten? Also eine ganz persönliche Meinung. Gehört das irgendwie zum Kulturgut dazu?
Also ich persönlich habe es jetzt vorher nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt einfach. Mhm. Ich fand es dann, als ich es besucht habe, schon schön und beeindruckend. Und ich glaube, dass da auch, das wird wahrscheinlich nicht so schnell enden. Also Artisten wird es wahrscheinlich noch lange Zeit geben. Und das ist ja auch was Schönes. Aber ich glaube, ja, Der Punkt mit den Tieren, das braucht heute keiner mehr. Es reicht auch mit Artisten und Clowns. Ich persönlich bräuchte es jetzt nicht als regelmäßigen Entertainment-Faktor so, aber ich glaube, dass es schon viele Menschen gibt, die es interessiert und die das auch gerne mögen. Und das ist ja dann auch in Ordnung.
Ja. Wir haben schon auch über Pferde gesprochen und das Pferd an sich war ja auch so mit Auslöser, dass Tiere überhaupt zum Zirkus gebracht worden oder dass der Zirkus entstanden ist. Pferd im Zirkus wird genauso leiden wie so ein Hund, der trainiert wird, oder halt der Elefant und hat nicht genug Auslauf, beziehungsweise ist in den engen Boxen zum Transport. Es gibt ja aber auch diese, ich sag jetzt mal, Hypomania. Also es gibt ja diese reinen Pferdeveranstaltungen, die auch so ein bisschen wie die, wie der Cirque du Soleil mit Artisten halt nur mit seiner Pferdeshow lockt. Ist das auch so schlimm wie Zirkus? Geht das auch nicht?
Ja, also auch da werden die Tiere natürlich auch dressiert mit harten Dressurmethoden. Auch da gibt es Praktiken, die gesundheitsschädlich sind für die Tiere, also zum Beispiel Rollkur oder andere Methoden. Und ja, also wie du auch schon sagtest, da sind eben wieder genau ähnliche Probleme mit Transport oder die Tiere stehen da fast, also rund um die Uhr beinahe, außer die kurzen Zeiten, die sie dann in der Manege sind oder mal Auslauf bekommen, stehen die dann auch in kleinen Boxen. Mhm. Und Pferde sind nun mal, Lauftiere und leben eigentlich auch in Gruppen, möchten auch sozialen Kontakt, also auch da die Tiere in diesen Boxen immer zu halten, ist nicht artgerecht. Und auch bei den so Appassionata-Shows oder ähnlichem.
Ich bin nicht auf diesen Namen gekommen, genau, aber sowas meinte ich, ja.
Also das ist ja dann auch wieder so ein, dieses Setting auf der Bühne quasi oder in der Manege oder wie auch immer das dann aussieht oder heißt, das sind ja dann auch wieder mit lauter Musik, mit Lichtern, mit grellen Lichtern. Und gerade für Pferde ist das extrem stressig. Das kennt man ja jetzt auch von der Diskussion zum Beispiel um Karneval, dass da die Tiere extrem scheu auch drauf reagieren können. Und
Straßenverkehr, wenn sie als Kutschmaßnahme benutzt werden.
Genau,
so.
Also die Pferde würden sich das nicht selber aussuchen, da vor lauter Musik irgendein Bühnenstückchen mit aufzuführen.
Ich habe mir extra so als Notiz gemacht, weil ich halt an diese Pferdeshows auch denken musste, Pferdewettkämpfe, so Voltigieren und so weiter, das ist ja anerkannter Sport irgendwie. Ist da wirklich dann der Unterschied, dass es halt vielleicht nicht ganz so ein stressiges Ambiente ist wie in der Manege oder im Straßenverkehr? Oder ist es halt eigentlich genauso schwierig zu betrachten, so ein Pferd als Sportinstrument zu benutzen?
Ja, also das ist jetzt auch nicht so
Sportgerät
mein...
Sportgerät wäre das jetzt.
Genau. Das ist jetzt nicht so mein Fachbereich. Pferdesport kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich mit aus. Aber das ist auch ganz klar unsere Meinung, dass Pferde keine Sportgeräte eben sind. Also gerade auch bei Voltigieren und so weiter, wenn da auf die Tiere ja draufgesprungen wird zum Teil oder rumgeturnt wird auf den Tieren, das führt dann eben auch zu Gelenk. Schäden beispielsweise. Das ist auch stark belastend gesundheitlich für die Tiere. Und ja, deswegen ist das auch, auch nicht schön für die Tiere.
Das heißt, Pferde sollten einfach auf der Koppel in Umgebung von Familie und Freunden sein.
Das wäre schön.
Darf man sie aber, meine Nichte zum Beispiel, die reitet total gerne, bekommt Reitunterricht. Die Pferde wohnen auf dem Dorf. Und werden halt von Kids ausgeritten. Das geht auch nicht?
Ja, also natürlich viele Pferdefreunde möchten da gerne auch reiten und den Kontakt zu den Tieren. Aber das ist schwierig, weil auch so ein Pferd zum Reiten steht ja meistens im Stall, wartet dann drauf, dass der Mensch mal kommt und sich da eine Stunde vielleicht mit beschäftigt. Und von daher ist das leider auch nicht die optimale Lösung dann für das Tier.
Das heißt, man müsste komplett mit diesen ganzen Traditionen brechen, um dem Tier dann was Gutes zu tun.
Also ich glaube, es gibt sowas wie offene Ställe, aber das ist wie gesagt alles nicht mein Bereich mit Pferden. Aber da können die Tiere auch freier interagieren oder ob sie jetzt rein oder rausgehen. Das ist dann schon wesentlich tiergerechter.
Hast du denn schon ganz aktuell Kampagnen wieder auf dem Tisch oder vor Auge, dass es vielleicht doch nochmal eine Bewegung gibt in Sachen Wildtierverbot in Deutschland? Also so vielleicht als Ziel für 2019 oder braucht es einfach noch ein bisschen länger?
Also 2019 ist, glaube ich, schon arg früh angesetzt. Also man hört eben von Seiten der Politiker immer, wir arbeiten dran, es wird geprüft. Es ist schwierig abzuschätzen. Also wir sind natürlich da dran und ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren noch Bewegung reinkommen wird, weil alle anderen europäischen Länder wirklich entweder schon Verbote haben oder auch in absehbarer Zeit kommen. Und da ist Deutschland schon Schlusslicht. Wir sehen uns immer so als tierfreundliches Land voller Tierschützern. Und das kann dann einfach nicht sein in so einem Bereich, wo wirklich dem Laien auch klar ist, warum es den Tieren dort schlecht geht, dass es da noch keine Gesetze gibt in Deutschland.
Kann so ein Otto-Normal-Ich, sage ich jetzt mal, auch was dazu tun, dass es vielleicht schneller geht? Wo gibt es die nächste Petition? Also man kriegt ja so viele Petitionen heutzutage um die Ohren geballert, dass man ja gar nicht mehr weiß, was man da überhaupt noch unterschreibt, beziehungsweise man klickt das einfach nur noch weg, weil man denkt, das bringt doch alles nichts. Aber kann man wirklich ganz speziell in diesem Fall gegen Wildtiere im Zirkus aktiv werden, ohne dass man halt ne, dann als Tier, es gibt ja wirklich diese Blockade bei Menschen, dass sie sagen so, ja, ich habe Peter nichts am Hut und ne, lass mich in Ruhe, ich bin hier kein radikaler Tierschützer, aber trotzdem bin ich dagegen, da möchte ich auch was machen.
So, ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge sogar. Es kommt natürlich darauf an, was man machen möchte. Man kann, wenn man vor Ort jetzt in seinem Heimatort einen Zirkus sieht, dann kann man da eine kleine Demo machen oder auch mal hingehen und schauen, wie die Tiere untergebracht sind. Und wenn man was beobachtet, was einem verkehrt vorkommt, kann man das dem Veterinäramt melden. Das ist ganz wichtig. Und auf der Ebene, dass man jetzt auch gesetzlich was ändern möchte, kann auch jeder in seiner Stadt den Stadtrat, Gemeinderat, wie auch immer das vor Ort eben heißt, anschreiben. Dafür haben wir auch ein Musteranschreiben auf der Homepage und einfach mal sagen, hier, liebe Politiker in meiner Stadt, bitte schaut euch doch mal das an und beschließt auch ein kommunales Zirkuswildtierverbot. Und zum Teil kommt es dann eben auch durch diese Initiative von Bürgern in der eigenen Stadt zu diesen Verboten. Und deutschlandweit, da haben wir auch eine Petition auf unserer Homepage auf peter.de Tierverbot-Zirkus. Da kann man natürlich auch unterschreiben und wir haben auf der Homepage auch noch ganz viele Tipps, was man so machen kann. Also für Tiere im Zirkus, da kann man sich einsetzen auf verschiedene Arten.
Gibt es denn auch, oder weißt du das vielleicht so aus deinem engeren Umkreis, sei es Kindergärtnerin oder Lehrer, die halt genau derselben Meinung sind, dass Wildtiere nichts im Zirkus zu suchen haben und vielleicht das so in ihre Schulstunden mit einbringen, sodass, weil Kinder haben ja so eine Kraft, ne? Also ich meine, ich glaube, wenn die das verstehen, was da eigentlich passiert, dann ist da schnell mal der Zirkusbesuch boykottiert.
Ja, also da.
Vielleicht sollte es so ein Schulfach geben. Ne? So in Ethik zum Beispiel. Könnte man das nicht mit auf den Lehrplan bringen?
Ja, das wäre gut. Wir haben natürlich auch so Tierschutzmaterialien und so weiter. Also es gibt bestimmt auch Lehrer, die das dann thematisieren. Ein Problem ist, dass aber auch die Zirkusse da tatsächlich aktiv gegensteuern zum Teil und dann ganze Schulklassen einladen zu solchen Raubtierproben beispielsweise, wo die Kinder dann mal mitkommen dürfen und dann vom Dompteur erzählt bekommen, wie schön das doch alles ist, wie gut es den Tieren angeblich geht. Also die sind da auch, die schlafen nicht und sind da auch aktiv und versuchen natürlich gerade die andere Seite dann auch wieder, die Kinder da zu überzeugen, wie schön doch der Zirkus und die Tiere da im Zirkus sind.
Na gut, ich merke schon, es ist noch ein langer Weg, bis Deutschland dann als Schlusslicht in Europa irgendwann die Wildtiere aus dem Zirkus verbannt, also durch Gesetze adäquate. Bis dahin, denke ich mal, wirst du fleißig weiterarbeiten, dass das besser schneller als langsamer geschieht.
Ja, das hoffe ich mal.
Gut, dann danke ich dir.
Ja, gerne.
Dr. Yvonne Würz im Gespräch hier im Peter-Podcast. Noch mehr Infos rund um den Zirkus findet ihr natürlich auf peter.de. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid, denn dann heißt es, vegan ist überall. Und ich gehe mit keinem Geringeren als Alex Flohr, genau, Bauarbeiter, Veganer und Alex kocht Alex, im Supermarkt einkaufen, vegane Produkte suchen und vor allem finden. Das machen wir. Denn selbst wenn der grün-gelbe Vegan-Sticker nicht auf einem Produkt klebt, kann so manche Leckerei vegan sein. Und bis dahin, abonniert doch diesen Podcast. Der Peter-Podcast, das ist der Name und ich heiße Gesine Kühne.